Damen und Herren, noch ein bisschen Brummton. Das gehört das immer so. In den Spielfilmen ist es Ihnen auch aufgefallen, wenn man so einen Spielfilm guckt und da spielt jemand bei einer Hochzeitsgesellschaft ins Mikrofon, dann pfeift es oder brummt es, zum Zeigen, dass es live ist. Und das ist jetzt live, jetzt habe ich mich eingesprochen und die Technik ist soweit gut. Ja, hört man uns? Lauter? So.
Höher, weiter.
Ach so, ja, eben höher, weiter, immer mehr. Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir herzlich willkommen der Überraschungsgast Monique Schwitter. Wir haben ausgemacht, dass ich dieses Buch vorstelle. Das ist Ihr letztes aktuelles neues Buch, Ohren haben keine Lieder. Und sie macht dann, was sie will. Die Augen können wir im Affekt schließen, die Ohren nicht. Sie haben keine Lieder. Die sind immer auf Empfang, die Ohren, fast immer. Monique Schwitter hört hin und schreibt. Monique Schwitter ist in Zürich geboren, lebt aber heute mit ihrer Familie in Hamburg als Schauspielerin und Schriftstellerin. Ich lernte sie an der Buchpräsentation in Zürich kennen mit ihrem ersten Buch Wenn schneit beim Krokodil. Im Theater Neumarkt las sie dann vor. Und man kommt nicht umhin, hinzuhören. Ihre Figuren, ihre Geschichten erscheinen vertraut, trotz aller Schrägheiten. Sie trifft mit Sätzen da, wo wir uns alle herumtreiben. Bei der Liebe, bei Freundschaften, beim Hoffen, Suchen oder Verlieren. Nichts mit Beschaulichkeiten. Ihr Tempo ist wie das Leben. Intensiv, zu kurz, aber wenn man eben hinguckt und noch besser hinhört, dann wird's bunt, unser Leben. Die Ohren sind immer auf Empfang, zum Beispiel in einem Mietshaus, in einer Stadt wie Zürich, Hamburg oder sonst wo. Ein junges Paar versucht ein Leben entgegen den Alltagspflichten zwischen Job und Ausbildung. Man will die eigene Biografie in die Hand nehmen, aber trotzdem spielen andere mit im eigenen Lebensentwurf. Wie zum Beispiel eine Kinderärztin namens Conny, der Cellist Jeff, die Lehrerin Frau Baumgartner oder eine Agnes. Kammerspiel im Buch? Ja und nein. Der Tod kommt vor wie die Flucht. Monique Schwitter bestätigt in diesem Roman so quasi ihr schauspielerisches Talent in der literarischen Disziplin. Vergessen Sie philosophische Altlasten, psychologischen Knatsch oder lesetechnische Wunschbilder. Genießen Sie die Geschichten in der Geschichte des neuen Romans von Monique Schwitter. Sie können jetzt, meine Damen und Herren, die Augen schließen, wenn Sie wollen. Ihre Ohren werden durch die Lesung von selbst hellhörig. Nach der Lesung, meine Damen und Herren, geht es ohne Ton weiter. Nach der Lesung geht es weiter mit der literarischen Augenweide beim Lesen. Ich wünsche Ihnen das, was ich erhielt mit dem Buch Ohren haben keine Lieder von Monique Schwitter. Ich wünsche viel Vergnügen mit Monique Schwitter.
In meiner Badewanne liegt ein Mann, schwarz und weiß. Das Weiß seiner Haut hat einen Blaustich wie verdünnte Milch. Die Schwärze an Kopf, Brust und Scham scheint zu wuchern. Meine Brille, die Dinge schärft und begrenzt, habe ich abgelegt. Die Schärfe droht, das Milchweiß aufzufressen. Drei schwarze Gebüsche an Kopf, Brust und Scham, die sich auf diesem weißen Wirt niedergelassen haben und sich auf seine Kosten ausmehren. Er macht den toten Mann, die Augen ins Weiß verdreht, den Mund offen, eine rote Höhle. Schneewittchen, toter Mann. Die Höhle verengt sich. Ich friere, sagt er, komm rein. Unsere Kleider liegen auf den Fliesen. Wir haben uns im Gleichtakt ausgezogen. Zuletzt hat er seine Brille abgenommen und 7 Dioptrien gesagt. 5 habe ich gesagt und meine Brille neben seine ins Waschbecken gelegt. Wir haben gelacht, zweistimmig, sopran und alt. Du bist schön, hat er gesagt. Du siehst doch gar nichts. Stimmt. Wir haben gelacht. Deine Stimme? Altus, hat er geantwortet. Mit beiden Handflächen hat er sich zwei kurze, klatschende Hiebe gegen Brust und Lenden versetzt. Aber ich bin ein Mann und da ist alles dran. Beim Einsteigen in die Wanne hat er gehechelt, ka-ha-ha-ha, halt, ist von einem Bein aufs andere gehüpft, ausgerutscht und hingefallen. Ich schaue ihn an, er macht den toten Mann. Nur sein weißer Schwanz bewegt sich leicht im Wasser. Achtung, er schwimmt weg, sage ich. Er greift mit seiner weißen Hand nach dem Schwanz und hält ihn fest. Ich friere, komm rein. Schneewittchen, dunkler Engel, der meinen Weg kreuzt, wieder, 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 seit Jahren. Ich bin mir nicht sicher, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Wenn es stimmt, dass uns 95% der akustischen Reize nicht bewusst werden, wie viel oder wenig mag es bei optischen Reizen sein? Unsere Begegnungen waren jahrelang nichts anderes als Sichtungen. Ich habe ihn gesehen, mehr nicht. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ihn sehe. Dann ist mir aufgefallen, dass ich ihn nicht zum ersten Mal sehe. Der wieder, der schon wieder. Es hat lange gedauert, bis ich seine Stimme gehört habe. Diese viel zu hohe, männliche Stimme. Ich saß mit meinem Vater in der Straßenbahn. Vorne bei der Tür, lässig an die Haltestange gelehnt, stand er, Schneewittchen, und sagte zu einem Mann, der ihn beim Aussteigen anrempelte, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ich habe seine hohe Stimme im Lauf der Jahre immer wieder gehört, aber sie sprach nie zu mir oder zu uns. Sie sprach mit Fahrscheinkontrolleuren, bettelnden Junkies, orientierungslosen Omas, vorlauten Kindern, mit ungezogenen Hunden und deren Besitzern. Angeschaut hingegen hat er immer mich, uns, mich und David, meinen Vater und mich. Sie sind tot, David und mein Vater. Ich blinzle Schneewittchen durch nasse Wimpern an. Bei jedem Blinzeln sehe ich ihn, sehe ich mich, sehe meine toten Lieben. Es ist eng in der Wanne, ich blinzle ihn an. Wir hocken uns gegenüber, schlotternd, Oberkörper und Knie ragen aus dem Wasser. Erinnerst du dich? Ich schüttle die Tropfen von den Wimpern und sehe klarer. Erinnerst du dich an sie? Nein, sagt er und zieht sein Bein aus dem Wasser. Ich rutsche tiefer. Nein, nein. Er streckt mir seinen Fuß entgegen. Der Fuß ist länger als mein Gesicht. Es ist ein Engelsfuß. Die Sohle ist weich und zart wie bei einem Neugeborenen. Sie kommt meinen Augen näher und näher, legt sich auf mein Gesicht ein wunderweicher Lappen und drückt mich langsam und unnachgiebig unter Wasser, bis mein Hinterkopf gegen den Wannenboden stößt. Ein hartes, metallenes Pling dröhnt mir unter der Schädeldecke. Ich versuche, mich aufzurichten. Die Sohle stößt mich wieder und wieder, pling, pling, pling. Du bringst mich um, gurgle ich unter Wasser und huste. Ja, höre ich ihn fragen, hell und leicht. Schneewittchen. Er lässt das Wasser mit kleinen, zarten Bewegungen der Handflächen schmatzen. Du, sagt er. Ich schüttle den Kopf. Nein, du. Du, singt er, Brustton. Er holt Luft und setzt wieder an. Du. Sein Mund weit offen, eine rote Höhle. Sein Finger fordert mich auf, einzustimmen. Du, singe ich. Ich singe seinen Ton. Die Schnittmenge unserer beiden Stimmen besteht aus ungefähr 10 Tönen. Er hat den tiefsten gemeinsamen Ton gewählt. Du singen wir und sein Finger dirigiert. Da ist sie, sagt er, die stehende Welle. Die gefliesten Wände werfen den Ton zurück. Mein Du, sein Du, das Du der Wände überlagern sich zu einem anschwellenden, gewaltigen Du. Der Höhlenmund kommt auf mich zu. Eine rote Zungenspitze berührt meine Unterlippe. Du, sagt er. Wenn es uns gelänge, immer weiter zu singen und den Ton verlustfrei zu halten, könnten wir das Badezimmer einstürzen lassen. Wir lachen zweistimmig. Stell dir die Trümmer vor, unsere zerschmetterten Körper. Der Ton ist verklungen, die Decke hat standgehalten. Wir haben unseren Gesang überlebt. Dann kichert er. Das Badezimmer einstürzen lassen ginge nur in einer idealen Welt. Denn einzig Licht kennt kaum Verlust. Schall hingegen, Klang, Gesang, auch Sprache. Verlust, Verlust, Verlust. Das waren Auszüge aus einer neuen Erzählung. Es hat also nichts mit dem Buch zu tun, was Urs Heinz Erni eingeführt hat. Ich lese jetzt eine andere Erzählung, die angeregt wurde durch ein Fragment von Robert Walser mit dem Titel Die Kellnerin. Ihre Schuhe. Lächeln habe ich gelernt. Wenn ich mich frage, was mir das letzte Jahr gebracht hat, an Neuem. Ich habe mir das nochmal größer ausgedruckt und habe jetzt doch mit der kleinen Fassung angefangen. Da ist die größere. Ihre Schuhe. Lächeln habe ich gelernt. Wenn ich mich frage, was mir das letzte Jahr gebracht hat an Neuem, wie ich vorangekommen bin auf der Lebensleiter, kann ich es mit einem Wort sagen, lächeln. Wenn ich mich heute, mitten unterm Jahr, an einem Tag, der für mich keine Bedeutung hat, der mich an nichts erinnert, was ich nicht vergessen kann oder nichts vergessen darf, vor den Spiegel stelle, mir tief in die Augen sehe und das vergangene Jahr vorbeispazieren lasse, kann ich mir lächeln ins Gesicht sagen. Das habe ich gelernt. Und dieses eine Wort soll mir als Beweis ausreichen, dass es stimmt, dass man vorankommt im Leben. Wer hätte gedacht, vor einem Jahr gedacht, dass ich ein paar hundert Tage später über eine derartige Fähigkeit verfüge? O Überraschung, o wunderbare, unergründliche, schöne Leiter. Sie hat es mir beigebracht. Vom ersten Tag an hat sie mit mir zu üben begonnen. Von diesem ersten Moment an, als ich guten Tag und meinen Namen sagte. Von dem Moment an, als sie mir lächelnd auf die Füße schaute und Mädchen in denen sicher nicht sagte. Ihr Lächeln ist ein Tarnlächeln, ein Doppelstrich aus Zufriedenheit Unterlippe und Genugtuung Oberlippe, den der eiserne Wille spannt, unerkannt zu bleiben. Sie reichte mir die Bequemschuhe, in denen ich ihrer Meinung nach an die Arbeit schreiten sollte, erklärte mir in groben Zügen die Arbeitsabläufe, das Ordnungssystem und die Sauberkeitsbestimmungen, den Zapfhahn, die Kaffeemaschine und die Kasse. Sie sah mir zu, wie ich in ihren Schuhen die ersten Schritte tat, mich umdrehte und ihr Lächeln unsicher erwiderte. Nicht so gequält, sagte sie immer und immer wieder, bis sie vor kurzem nichts mehr sagte und wir uns nur anlächelten. Ich hatte es geschafft, endlich. Heute ist Donnerstag. Das spielt genauso wenig eine Rolle wie die Tatsache, dass ich seit 14 Monaten hier arbeite. Genauso wenig wie mein Name, wie Ihr Name, wie die Frage, was ich nach Feierabend tun werde und ob er mich abholt, wie er es angekündigt hat. Der letzte Gast hat seine Barschaft zu gleich hohen Münztürmen auf den Tresen gestapelt. Mit dem letzten Geldstück klopft er seinen betrunkenen Rhythmus auf das lackierte Holz und starrt dabei auf seine Schuhe. Komm, komm her zu mir. Sie lässt zwei winzige Gläser auf dünnen Stielen in ihren Händen kreisen. Ich setze mich breitbeinig auf einen Hocker und nehme mein Gläschen entgegen. Auf das Leben, sagt sie, sucht mit der linken Hand am Tresen, legt den Kopf in den Nacken und stürzt mit der rechten das Glas. Scharf schwappt der Cognac gegen den Gaumen. Ich wälze ihn mit der Zunge in der Mundhöhle, bevor ich schlucke. Müde, ich nicke. Noch einen. Sie gießt nach. Was macht das, Fräulein, scherze ich. Sie lächelt ihr Lächeln und wiegt den Kopf vielsagend hin und her. Der letzte Gast klopft, hart und monoton, klopft stetig. Wir hören ihm eine Weile zu. Der Herr will zahlen, sag ich. Lass gut sein, bedeutet sie mir. Es gibt den letzten Gast immer und überall. Und es gibt den Stammgast. Wenn die Tür sich hinter ihm schließt, weiß man sofort, wen man vor sich hat. Eindeutig und zweifelsfrei. Der Stammgast setzt seine Kräfte gezielt ein. Unaufwendig und entspannt betritt er die Welt, der er entstammt. Sofort kommt es einem vor, als sei er nie weg gewesen, der Stammgast. Als gehöre er mindestens so notwendig zu dieser kleinen Welt wie der Tresen oder die Kasse, ohne die eine Kneipe keine Kneipe ist. Es gibt den letzten Gast immer und überall und es gibt den Stammgast, so auch hier, so auch heute. Während sie die winzigen Gläschen zum dritten Mal mit geübter Hand füllt, geht die Tür auf und er kommt herein. Grüßt nicht, gönnt uns keinen Blick, wirft die Schlüssel auf den Tisch, lässt sich auf die Sitzbank fallen und stellt eine Aufforderung dar, bedient zu werden, unverzüglich, vorzüglich, seinem Rang, seinem Namen entsprechend. Espresso Grappa. Er kommt jeden Abend später, mit Absicht. Jeden Abend noch später, noch knapper vor Feierabend. Die Kaffeemaschine ist schon geputzt, sage ich. Tut mir leid. Ich lächle das Lächeln, das sie mir beigebracht hat. Er packt mich blitzschnell am Handgelenk und drückt zu. Vorsicht, zischt er. Er wirft mein Handgelenk weg. Eine Bewegung ist es, die seine Hand beschreibt. Eine wegwerfende Bewegung und jetzt hopp. Er wedelt mit der Hand Richtung Tresenabgang. Ich stoße die schlimmste Verwünschung in mich hinein und mache mich auf den Weg, um hinter dem Tresen nach einem Beil zu suchen. Aufrecht steht sie da und erwartet mich, mit getarntem Blick und lächelnd. Ruhig blickt sie mir in die Augen, aber ich sehe die Unruhe. Ich sehe ihre Angst und fühle mich verraten. Die gelb getönte Föhnwelle, die sie sich täglich in die Stirn legt und festsprüht, verbirgt wohl die Sorgen, Furchen und Kummerritzen, die Elendsrinnen und Einsamkeitskratzer ihrer Haut, nicht aber die Angst in ihren Augen. Ich reiße meinen Blick aus ihrem, steuere haarscharf an ihr vorbei in die Küche und höre ihre Schritte hinter mir. Sie steht dicht hinter mir. Ich höre ihren Atem in meinem Nacken. Ich bringe ihn um, sage ich. Taumle ein paar Schritte vorwärts, seitwärts, ich bringe ihn um. Sie umarmt mich von hinten. Ich habe den Kopf gesenkt und würge gegen das Schluchzen an, das mir durch die Kehle stolpert. Sie hat ihre Wange zwischen meine Schulterblätter gelegt. Um Gottes Willen, sagt sie, was ist nur los mit dir? Ich ringe nach Luft und im Moment, wo die Tränen stürzen, haut sie mir hart mit der Faust in die Mulde am Rücken, die noch warm von ihrer Wange ist. Reiß dich zusammen. Augenblicklich springt mein Hass von ihm zu ihr über. Ich möchte sie schlagen, sie beuteln und mich an ihrem Körper wundstoßen. Ich höre sie die Küche verlassen, ich höre ihre Schritte auf dem Holzboden hinter dem Tresen. Ich höre das Fauchen der Kaffeemaschine aus ihrer Nachtruhe geschreckt. Höre die Maschine gurgeln und brummen, höre das Scheppern der Tasse auf dem Metall unter dem Kolben, während die Tasse sich füllt. Höre endlich das Pfff, mit dem die Maschine sich erholt. Ich höre einen Löffel klingeln, höre das Quietschen des Flaschenbodens auf dem Glasregal, höre, wie der Flaschenhals gegen das Schnapsglas stößt und der Grappa ins Glas gluckt. Mit jäher Entschlossenheit trete ich aus der Küche und hinter den Tresen, nehme ihr das kleine Tablett ab, sehe ihr Lächeln, das sie mir beigebracht hat, unterdrücke den Hass, der durch dieses Lächeln ausgelöst wie ein kleiner Rülpser vom Magen her wieder aufsteigt, wende mich ab und trage das Tablett zu seinem Tisch. Zum Wohl, sage ich, stirb, denke ich, beim Abstellen des Tabletts auf dem Marmorimitat und lächle das Lächeln, das sie mir beigebracht hat. Da stehe ich in ihren Schuhen, mit ihrem Lächeln auf den Lippen. Da steht sie und lässt sich von mir anlächeln. Wirst du heute wieder abgeholt? Ich lege den Kopf schräg und lasse meine linke Schulter zucken, kann ja oder nein oder sage ich nicht oder weiß ich nicht bedeuten. Sie fragt nicht nach. Sie sagt, er sieht nett aus. Er. Mein Herz zuckt leicht wie die Schulter. Er, einer mehr. Vielleicht er, vielleicht der. Er sieht nett aus, hat sie gesagt. Vielleicht er? Im Spiegel hinter den Gläsern wende ich ihr Lächeln gegen mich selber und sehe ihn in einer Reihe, mitten zwischen seinen Vorgängern und den Nachfolgern. Er sieht nett aus, der Mann in der Reihe, an dem schon der Geruch des Nachfolgers hängt und mich anweht. Er sieht nett aus, der Mann, der mich an die Zukunft erinnert, an die Zukunft mit weiteren, anderen, den gleichen Männern und mir. Das ewig selbe Spiel, ein weiterer Männername, ein neues Männergesicht, ein neuer Männergeruch, kurz die Hoffnung, das Gefühl über dem Gefühl, es passiere etwas, gerate in Bewegung. Das Gefühl unter dem Gefühl weiß es besser, weiß, was kommt, weiß, was es bedeutet und was es nicht bedeutet. Das Gefühl unter dem Gefühl lässt sich so leicht ablenken, so bereitwillig. Das Gefühl unter dem Gefühl ist Ekel. Der Ekel verzupft sich gerne und blitzschnell. Er ist dann nicht auffindbar, abgelenkt, weggelenkt, ein biegbarer Pfeil, vor allem aber ein Boomerang. Ist plötzlich außer Sicht, unauffindbar, kommt aber mit Sicherheit und gestärkt von seinem Ausflug und jedes Mal mächtiger, gebogener Knüppel zurück. Mitten rein ins gemachte Herznest, lässt sich nieder, dick, hart, prall, lässt sich wieder nieder beim Herzwirt, selbstverständlich und unverschämt, ein Stammgast. Grüßen nicht nötig, man kennt mich hier. Er sieht nett aus, sagt sie, und streicht mir eine Strähne hinters Ohr. Der, scherze ich mit einem Nicken zum letzten Gast. Oder der, ich deute zum Stammgast, der mit seinem Schlüsselbund spielt und auf irgendetwas zu warten scheint. Und da lacht sie. Sie hat ihr Lächeln abgelegt und lacht, wenn auch nur kurz. Nein, sagt sie dann, der, und zeigt auf die Tür, hinter der die Welt liegt. Du musst lernen zu unterscheiden, sagt sie. Es geht dich nicht alles an. Die armen Lumpen, was gehen sie dich an? Ich habe vorhin während der Lesung von Alex Capus hier um die Ecke gesessen, mit meinem Hund und meinem Kind, und habe gedacht, ich bin jetzt der Überraschungsgast und habe mir unglaublich eine Torte gewünscht, in die ich hineinsteigen kann, die dann reingerollt wird und aus der ich gut gelaunt springe, sage, ich bin die Überraschung, denn viele der Gesichter, die ich hier sehe, sehe ich nicht zum ersten Mal, weil ich auch schon seit 2 Tagen hier bin und viele von euch auch. Ja. Ich habe angeregt durch ein Gesicht, das ich hier sehe, mich entschieden, eine Geschichte vorzulesen. Ich muss das kurz ein bisschen umbauen, sonst kann ich das nicht machen. Nee, das ist schon. Wie bitte?
Kann es näher?
Kann es näher?
Ja.
Ja, ich denke schon.
Okay.
Achso. Opel. Okay, das ist eine Geschichte zu meinem Lieblingsbuchstaben. Es hat mich natürlich außer dem Gesicht, was ich schon erwähnt habe, noch etwas anderes inspiriert, nämlich die Landschaft hier. Die Geschichte heißt Von Kühen. Norddeutsche Niederung, ein Hof, ein Stall, eine Kuh. Kuh steht über der Kuh. Ein eigenes Schild hat die Kuh, eigens für sie angefertigt, aus Messing. Wir kennen diese Schilder aus den Städten. Anwälte bringen sie gern neben ihren Türen an. Wir aber befinden uns auf dem flachen Land im Norden Deutschlands, an einem Ort, der keine Ortschaft ist, nicht einmal ein Weiler. Wir befinden uns auf einem Hof, einem einzelnen, unbenachbarten Hof. Die Firma Thiele, Schilder, Stempel, Gravuren aus der Stadt, hat den Auftrag bekommen, ein Schild mit einem einzigen Buchstaben anzufertigen und als Postpaket aufs Land zu verschicken. Kuh steht da auf dem Schild über der Kuh. Sonst nichts. Kuh, so heißt die Kuh. Der Stolz des Kuhbesitzers befahl dem halbwüchsigen, aber geschickten Kuhbesitzersohn, das Schild direkt über dem Futtertrog anzubringen, mit Bohrer, Dübeln und 4 passenden Messingschrauben, die Firma Thiele ihrem Postpaket dankenswerterweise beigelegt hat. Direkt über dem Futtertrog also wurde da gebohrt, gedübelt, geschraubt, direkt auf Kuhaugenhöhe. Ich habe die Kuh beobachtet. Wenn sie säuft, senkt sie den Blick. Ist der Durst gestillt, schaut sie auf, geradewegs ihrem Namen entgegen. Vielleicht ist das der Kuh ähnlich erkenntnisreich wie unser einem, der Blick in den Spiegel, wer weiß. Ich habe dem Kuhbesitzer diese Möglichkeit vorgeschlagen. Allerdings blieb eine Antwort, die es wieder zu geben lohnte, von seiner Seite aus. Er konnte mir nicht einmal sagen, ob die Kuh oder ihr Benehmen sich verändert haben, seit die Kuh das Namensschild vor Augen hat. Also bleibt einmal mehr nichts als Spekulation. Um das zu beantworten, müsse man eine gründliche, sicher langwierige Studie mit möglichst vielen und außerdem repräsentativen Kühen vornehmen, meinte der Kuhbesitzer. Er werde vielleicht einmal bei guter Gelegenheit seinem Schwager einen Vorschlag in diese Richtung unterbreiten, meinte er. Sein Schwager habe nämlich nicht nur eine Kuh, sondern 23. Und diese Schwagerkühe könnten durchaus repräsentativ sein, sagte er. Die Firma Thiele würde sich darüber freuen, keine Frage. 23 Messingschilder sind für die Firma Thiele ein Großauftrag. Ich habe mich telefonisch bei Thiele Junior erkundigt. Wir fertigen durchschnittlich genau 17 Schilder pro Kalenderwoche. Originalton Thiele Junior. Natürlich war Thiele Junior begierig, genaueres, den vielversprechenden Auftrag betreffend, zu erfahren. An dieser Stelle unseres Gespräches habe ich jedoch blitzschnell den Hörer fallen lassen, was schade ist, weil Thiele Junior eine nicht nur sanfte, sondern auch sehr, ich nenne es in Ermangelung des richtigen Wortes, angenehme Stimme hat. Ich stelle mir seit diesem schönen, leider viel zu kurzen Telefongespräch immer wieder vor, Thiele Junior die Frohbotschaft übermitteln zu dürfen. Fertigen Sie bitte, manchmal lasse ich bitte weg, 23 Messingschilder mit folgendem Text an. Q1 bis Q23. Nein, nicht 23 mal Q1 bis Q23, sondern fortlaufend. Q1, Q2, Q3 und so fort, etc. pp. Weiter bis Q23. Ist es erforderlich, dass ich in die Stadt komme und die Entwürfe in Augenschein nehme? Nein? Ganz sicher nicht? Schade. Frau Thiele übrigens. Ist es Frau Thiele Junior oder Senior? Diese Frage beschäftigt mich schon. Frau Thiele hat keine schöne Stimme, das muss ich sagen. Mit Frau Thiele habe ich lange telefoniert. Mein Eindruck von ihrer Stimme ist daher ein gründlicher. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, warum ich Frau Thiele angerufen habe. Ich habe Frau Thiele nicht anrufen wollen, so viel ist mir klar. Aber ob ich die Firmennummer gewählt habe, um Thiele Juniors Stimme zu hören, oder um die Motive, das Wesen und das Innenleben des Kuhbesitzers besser zu verstehen, darüber bin ich mir nicht gänzlich im Klaren. Fakt ist, ich habe die Thiele-Nummer gewählt. Fakt ist, Frau Thiele nahm den Anruf entgegen. Fakt ist überdies, wir haben 17 Minuten miteinander telefoniert. Ich habe während dieses Gesprächs Fragen gestellt, Frau Thiele hat geantwortet. Ganz zum Schluss überrumpelte mich Frau Thiele folgendermaßen. Warum wollen Sie das alles denn nun wissen? Bevor es zwischen Frau Thiele und mir zum Rollentausch kam, habe ich den Hörer fallen lassen, nicht so schnell wie bei Thiele Junior, aber doch unverzüglich. Erörtert wurden in besagten 17 Minuten folgende Fragen. Ist Q billiger als Q, obwohl Q größer ist als Q? Ist Q grundsätzlich ein billiger oder ein teurer Buchstabe? Ist Q ein einfacher oder ein schwieriger Buchstabe? Ich werde in kurzen, präzisen Worten Frau Thieles Ausführungen wiedergeben. Q ist teurer als Q, weil es erstens größer und zweitens dicker ist. Das erforderliche Werkzeug zur Prägung von großen, dicken Buchstaben kann nur die ruhige Meisterhand führen, deren Stundenlohn erheblich höher ist als der einer unvollkommenen Gesellenklaue. Aber egal, wie klein und zart ein Q auch immer gewünscht wird, es ist ein Fall für den Meister. Denn Q ist schwierig, selten und hässlich gesagt überflüssig. Mit den Worten des Kenners ausgedrückt, Luxus pur. Ein Q braucht man nicht. Es ist ersetzlich durch KW, nämlich ein Q will man. Ich spreche nun von Schönheit, meine Liebe, sagte Frau Thiele. Q ist zwar teurer als Q, teurer auch als A, C, R oder V, aber auch schöner. Q ist vollendet. B auch und S und W, wie ich nun weiß. Aber für Schönheit interessiert sich ohnehin keiner. Deshalb komme ich auf den Q-Besitzer zu sprechen, abschließend, den ich weniger denn je verstehe. Er ist und bleibt ein schüchterner, unattraktiver Mann, das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt, der von Kühen wenig Ahnung hat.